Wir sprachen vorhin mit David Gelernter und aus dem, was David Gelernter sagt, mit Blick auf das Livestream-Konzept von Facebook, könnte man meinen, dass das Individuum heute mehr als je zuvor über sich selbst weiß und auch über die eigene individuelle Vergangenheit. Wie wird sich diese individuelle Erinnerung verändern durch so ein Konzept wie beispielsweise das Livestream-Konzept von Facebook, Frau Aßmann?
Das ist schon ein neuer Einschnitt wieder in der Technik, wenn man so will, der Selbstbeobachtung oder Selbstarchivierung. Wir haben ja schon seit einiger Zeit immer wieder neue technische Aufzeichnungsmedien, die uns erlauben, viel mehr von uns festzuhalten, als das früher möglich war. Also Tonkassetten, Super-8-Filme, da gibt es sehr viel dichtere Informationen sozusagen, die wir jetzt auch in unsere eigene Biografie einbauen können, als noch unsere Eltern beispielsweise oder Großeltern. Und damit ändert sich natürlich auch das Format, in dem wir uns an unser eigenes Leben erinnern. Die Frage ist für mich bei diesem neuen Livestream-Timeline-Konzept, inwiefern da den Nutzern, den Individuen auch so ein bisschen die Gestaltung ihres Lebens aus der Hand genommen wird. Also inwiefern das Format dann doch in gewisser Weise regelt, normiert, kategorisiert, was da hineinkommt. Also es wird sicher zu einer sehr starken auch Uniformisierung führen, sodass die These, dass wir jetzt alle ganz individuell und besonders in Erscheinung treten können, dadurch vielleicht auch ziemlich nivelliert wird.
Wenn Sie von einer Uniformisierung sprechen, was hätte das dann für Auswirkungen auf unser gemeinsames, also unser kulturelles Gedächtnis, das ja dann auch in Veränderung begriffen ist?
Ja, also die Tatsache, dass sehr viel mehr aufgespeichert werden kann, bedeutet ja zunächst einmal, dass sehr viel mehr mögliches Material anfällt, das dann auch in ein kulturelles Gedächtnis eingeht. Nun ist da aber noch eine ganz starke Hemmschwelle davor geschaltet. Nicht alles, was wir aufspeichern, wird ja auch erhalten. Und wenn wir über kulturelles Gedächtnis nachdenken, denken wir über ein Langzeitgedächtnis nach, das auch überlebenszeitlich ist. Also nicht nur das, was wir über uns selber wissen, sondern auch auf, denken wir über das nach, was andere, die nach uns kommen, noch über uns wissen. Und wenn man das mal mit betrachtet, dann ist einfach die Tatsache die, dass wir zwar sehr viel mehr speichern, aber eben auch, dass wiederum sehr viel mehr an dieser Schwelle ins Langzeitgedächtnis verloren geht oder einfach gelöscht wird. Denken Sie an einen Wohnungsnachlass, was da alles in einen Container kommt. Das geschieht lautlos, davon nimmt die Gesellschaft gar keine Notiz, aber das Vergessen ist strukturell immer mit dabei. Die Tatsache, dass wir speichern, heißt nicht, dass wir auch aufheben.
Können Sie uns diesen Begriff des kulturellen Gedächtnisses nochmal erläutern? Sind das eigentlich verschiedene parallele kulturelle Gedächtnisse? Ist es ein großes kulturelles Gedächtnis, eine große Erzählung oder ist es eher so ein Mosaik aus ganz, ganz vielen einzelnen Stimmen?
Ja, es ist eigentlich auch so etwas wie eine soziale Übereinkunft mit vielen, vielen Institutionen, die da mitbestimmen, was schließlich in dieses Langzeitgedächtnis, wie wir es auch nennen können, hineinkommt und hineinfindet. Und mit den Institutionen meine ich ganz selbstverständlich Archive, Bibliotheken, Museen. Und wir wissen ja, dass es unter den Menschen immer unterschiedliche gibt, solche, an die man sich noch erinnern wird und solche, an die man sich nicht erinnern wird. Und es ist gar nicht so leicht für jeden Einzelnen zu wissen, dass von einem selbst irgendwann bald keine Spur mehr übrig bleibt und sich niemand mehr an einen erinnert. Es ist fast so, als wäre man nicht gewesen. Das ist aber die fatale Ungerechtigkeit dieses kulturellen Gedächtnisses, dass es eben sehr auswählt. Und die Stars und die Prominenten, die haben sozusagen einen Platz in diesem Langzeitgedächtnis sicher, der allerdings auch immer umkämpft ist. Es hängt mit den Bewertungen und den Diskursen über diese Personen und ihr Werk und was sie an Taten hinterlassen haben oder Untaten zusammen, ob sie denn mitgenommen werden in die nächste und übernächste Generation. Und hier gibt es Familiengedächtnis, das sozusagen völlig nebenher läuft und einen internen kleinen Erinnerungskosmos bilden. Und da geht es durchaus über die Generationen hinweg. Und wenn man sich überlegt, wir hätten von unseren Großeltern solche Archivierungsformen, wie sie Facebook uns jetzt anbieten, dann hätten wir natürlich ein ganz anderes Material und könnten uns anders an unsere Großeltern erinnern. Die Frage ist nur, ob das, was wir jetzt speichern, auch noch über die nächsten technischen Neuerungswellen hinüber rettbar ist, denn auch die führen zu einem permanenten Zerfallen von Daten. Wir brauchen dann auch wieder eine Umschreibung auf die neuen Speichertechniken, die uns in der Zukunft noch erwarten.
Sie haben es gerade schon angesprochen, dass wir uns ganz anders an unsere Großeltern erinnern würden, hätte zu deren Zeit schon was wie Facebook Livestream existiert. Wie würden Sie genau diese Verbindung zwischen der Erinnerung des Einzelnen und dem kulturellen Gedächtnis, das wir jetzt erörtert haben, beschreiben, eben in diesen digitalisierten Zeiten?
Ja, also man könnte sagen, dass die Archive sehr viel voller werden könnten. Schließlich diese neuen digitalen Speichertechniken haben ja den Vorteil, dass sie wenig Platz einnehmen und auch nicht mehr so einstauben, wie das mit der Papierflachware, den Fotoalben, Tagebüchern, Briefen und so weiter der Fall war. Also man hat jetzt ein platzsparendes Modell. Wie gesagt, die Frage, ob das alles noch abspielbar sein wird, wenn neue Geräte, neue Techniken in 10 Jahren oder 20 Jahren auf den Markt kommen, ist dann eine andere Frage. Wir erleben das ja selber mit Blick auf das 20. Jahrhundert zurück. Kassettentonbänder sind meistens noch abspielbar, aber natürlich nicht die großen Urtonbänder, die großen Spulen. Und auch bei den Filmen wissen wir, wie schnell solche Zelluloid-Bänder zerfallen. Also all dieses muss noch sozusagen als eine Reservation gegenüber den Hoffnungen, dass hier alles aufgehoben werden kann, auch weil es so platzsparend ist, noch mitbedacht werden. Aber das Wichtigste im Ganzen ist überhaupt, dass wir nicht einfach nur bewahren, weil wir etwas bewahren können. Wir bewahren ja nur, weil wir es bewahren wollen. Das heißt, wir brauchen Relevanzkriterien. Es muss uns wichtig sein. Jemand muss sich dafür einsetzen und es muss einen guten Grund geben, etwas aufzuhalten. Denn das Normale ist das Vergessen. Und das Erinnern bedarf immer starker kultureller Anstrengungen. Das macht Mühe und kostet auch sehr viel Geld.
Aber sind wir nicht genau an diesem Punkt gerade an einer Zäsur angekommen? Denn bisher war es so, es gab die großen Narrationen, es gab die großen Mythen der Antike, es gab die Historiografie, die ausgewählt hat, welche Ereignisse sind eben ganz entscheidend. Und jetzt kommt so ein Unternehmen wie Facebook daher mit einem Timeline-Konzept, was quasi in Echtzeit alles aufnimmt, was geschieht. Und plötzlich haben wir eine ungeheure Fülle an Informationen da. Wie sollen da noch Relevanzkriterien greifen und wer stellt die eigentlich auf, wenn die Maschinen das Gedächtnis auf einmal darstellen?
Also diese Vision, dass Facebook jetzt alles über den Haufen wirft, möchte ich auch ein bisschen wieder herunterstufen. Denn das ist ja zunächst ein totaler Albtraum, die Vorstellung eines Total Recalls. Das ist ein Phantasma, das man in einem Arnold Schwarzenegger-Film durchspielen kann, aber das funktioniert in der Wirklichkeit nicht. Stellen Sie sich allein jemanden vor, der in einem Zimmer wohnt und nichts wegwirft, wo alles gespeichert wird, letztlich. Ja, jede Schicht vom Papier wird über die andere gelegt. Diese Person muss irgendwann aus dem Zimmer heraus, um überleben zu können. Das heißt, man muss ständig wegwerfen, man muss aussortieren. Sonst wird nämlich das Wertvolle auch nicht wertvoll. Wert bemisst sich durch Knappheit. Wert entsteht durch Selektion, durch Auswahl, durch Zuschreibung von Wert. Und wenn wir diesen Wert nicht zuschreiben, wenn wir einfach sagen, alles was ist, ist gut, dann wäre es die totale Überschwemmung. Aber genau das ist das Gegenteil von Erinnern. Erinnern ist immer Auswahl und es ist ein Prinzip der Gestaltung und der Formung, das da mit.
Aber wer wählt aus, Frau Aßmann? Ist das das kulturelle Kollektiv, das auswählt und im Laufe der Jahrzehnte Kriterien aufstellt oder sind es bestimmte Gatekeeper?
Kommen wir nochmal zu dem Selbstarchivierungskonzept von Facebook zurück. Da ist es eben so, dass natürlich nicht alles auch in dieses Lebensbuch hineinkommt, sondern das, was die User jeweils für relevant halten. Was die allerdings für relevant halten, ist, und das ist mein Punkt, schon sehr stark vorgeprägt durch die Kriterien und die Formate, die vorgegeben sind. Und ich sehe eine Schwierigkeit im Moment darin, dass hier ein sehr starker Außendruck passieren wird, dass nämlich, sagen wir mal, alle 2 Wochen wird man dann erinnert, du hast noch nicht Kinderbilder reingestellt, wo bleibt die und die Phase deines Lebens? Also, dass das auch sehr stark von außen mitproduziert wird und dass dadurch eine sehr starke Konformität reinkommt. Außerdem wird sich auch niemand erträumen lassen, alles da hineinzustellen. Also es gibt sowieso bei der ganzen Facebook-Konformität Selbstdarstellungskultur einen ganz deutlichen Zug in Richtung positives Selbstbild. Man wird doch alle negativen Erlebnisse seines Lebens da auch nicht mit anderen Menschen teilen wollen. Das ist ein Format der Erlebnis- und Spaßgesellschaft. Das sind die Fotos des Erfolges, aber auch des Spaßes und der Unternehmung, der Abenteuer, die man sich gegenseitig zuschiebt. Es sind nicht die großen Schicksalsschläge, die man zu verkraften hat, die da ausgetauscht werden. Also insofern haben wir es mit einer ganz engen Selektion zu tun, riesigen Selektion auf positive Highlights. Und es geht nicht um eine Archivierung von allem und jedem.
Wird man sich diese Fragen, die wir uns heute stellen, noch in 30 Jahren stellen oder anders gefragt, wenn Sie sagen, auf Facebook wirft nicht alles über den Haufen in dieser digitalisierten Erinnerungsform? Was wird uns dann in 30 Jahren beschäftigen? Wie werden wir uns dann erinnert haben oder dann erinnern?
Was mich daran interessiert, ist, dass Facebook in der Tat jetzt zunächst mal wirklich als das Kollektivwerk, die Kollektivschöpfung einer Generation anzusehen ist. Also Mark Zuckerberg ist ja auch nur der Repräsentant einer Generation, die wirklich sehr viel Zeit in der digitalen Welt verbringt und auch jetzt mit diesem Open Graph Format auch versucht, Facebook noch stärker in Richtung Internet insgesamt zu öffnen. Das heißt, die Trennwände, die da noch da sind, auch niederzureißen, sodass Facebook eigentlich nicht mehr diese schöne Spielwiese ist, die es mal war für die Freunde, die sich was mitteilen wollen, sondern immer mehr auch eigentlich ein Überblick über gesamtes, koordiniertes digitales Leben sein wird, wobei die User sehr stark auch zu Konsumenten und Verbrauchern werden, weil sich ja sehr viel mehr Aktivitäten jetzt überhaupt ins Internet verlagern, lesen, hören von Musik, aber auch einkaufen und solche Dinge. Also wir werden immer stärker da reingezogen. Nun, da das aber eine Generationsfrage ist, würde ich mich dafür interessieren, wie das dann in der nächsten Generation aussehen wird, wenn diese Generation Facebook 30 Jahre später Kinder hat, im Berufsalltag steht, nicht mehr diese 7 Stunden vielleicht am Tag sich da tummeln kann, ganz andere Bedürfnisse hat und welche neue Generation dann nachwächst und welche Modifikationen dann dieser Schöpfung unserer Tage an dieser Schöpfung ablesbar sein wird.
Frau Aßmann,
Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.